Das autonome Nervensystem. Hast du sicher auch schon mal gehört, den Begriff. Was ist das eigentlich und wie autonom ist es denn wirklich? Welche Gegenspieler und Komponenten sind denn da eigentlich angesprochen damit? Was ist damit gemeint und was ist da involviert in diesem Begriff? Wir wollen uns heute gemeinsam das autonome Nervensystem ein bisschen genauer anschauen. Hinterfragen, was denn das bedeutet, was da dabei ist und einfach auch verstehen, wie das Ganze abläuft. Und vielleicht entdecken, dass es gar nicht so autonom ist, wie der Begriff zu glauben lässt. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Dr. Iskra Eiberg. Ich bin ganzheitliche Ärztin und Coach und möchte mit dir heute dieses autonome Nervensystem ein bisschen genauer begutachten. Du weißt, dass wir ein willkürliches System haben in unserem Nervensystem. Das sind die Nerven, die wir willkürlich regeln können. Das sind unsere Muskelbewegungen zum Beispiel, unsere Gedanken. All das können wir ganz willkürlich steuern. Und dann gibt es einen Teil von unserem Gehirn, den wir nicht willkürlich steuern können. Und das ist das sogenannte autonome Nervensystem. Dieser unwillkürliche Teil ist total praktisch, weil der kümmert sich nämlich darum, dass all die Funktionen, die tagtäglich ablaufen müssen, automatisch autonom ablaufen. Wie zum Beispiel unsere Atmung, unser Herz-Kreislauf-System, dass das Herz schlägt, dass der Blutdruck reguliert wird. All das sind Funktionen, die das autonome Nervensystem reguliert. Oder auch unsere Verdauung. Ja, wir spüren den Hunger. Wir wissen, okay, jetzt wird es Zeit, etwas zu essen zu suchen und folgen dem Impuls. Doch ab dann, wenn wir es gegessen und gekaut haben, und selbst das Kauen ist manchmal sehr unwillkürlich, beginnt der Teil des autonomen Nervensystems zu übernehmen. Ab dann müssen wir nicht mehr nachdenken, wie oft muss der Magen jetzt da durchkneten, herumschaukeln, das Essen, bis es weiter transportiert werden kann. Wie oft muss es im Dünndarm oder im Dickdarm hin und her gewälzt werden, zerlegt werden? Wann müssen welche Enzyme dazugegeben werden? All das läuft autonom. All das müssen wir nicht aktiv mit unserem Hirn beeinflussen, mit unseren Gedanken beeinflussen. Und dieses autonome Nervensystem ist also richtig praktisch und sinnvoll, dass wir das haben. Es ist aber auch so, dass uns dieses autonome Nervensystem auf Stress reagieren lässt. Was ist der Ursprung des Ganzen? Was ist der Sinn des Ganzen? Naja, wenn Reaktionen im Außen sind, wenn irgendwelche Gefahren im Außen sind, die unser Gehirn ganz schnell als Gefahr wahrnimmt, dann kann es einfach den gesamten Körper ganz schnell vorbereiten darauf, schnell zu reagieren, schnell zu handeln, noch bevor unser Bewusstsein, unser bewusstes Denken das wirklich komplett registriert. Wenn wir zum Beispiel den Urmenschen hernehmen und der in einer Gefahrensituation war, dann hat er nicht die Zeit zu analysieren, aha, ist dieses wilde Tier jetzt vielleicht gefährlich oder nicht? Schlägt sich das über die Zähne, weil es Zähne putzen möchte? Oder ist es vielleicht wirklich ein Zeichen dafür, dass es jetzt aggressiv ist und so weiter? Diese ganze Analyse muss nicht ablaufen. Unser Gehirn aktiviert sofort diesen autonomen Anteil, der anhand von Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sofort weiß, gefährlich, wir müssen aktivieren. Wie funktioniert das jetzt? Also wir haben beim autonomen Nervensystem zwei Gegenspieler, die sich so optimalerweise die Waage halten. Wenn wir jetzt in einer solchen Gefahrensituation sind und vor dem wilden Tier flüchten müssen, dann ist das Sympathikus aktiv. Das ist der Teil, der uns aktiviert, der uns hilft, entweder den Kampf zu gehen oder die Flucht anzutreten. Das heißt, wenn wir mal logisch überlegen, was brauchen wir in so einer Situation, wenn wir flüchten müssen? Es geht darum, dass wir ganz, ganz schnell unsere Muskeln aktivieren. Wir brauchen die Kraft und die Möglichkeit, schnell zu kämpfen oder wegzulaufen. Das heißt, unsere Muskeln werden gut durchblutet. Unsere Augen müssen durchblutet sein. Wir müssen klar sehen. Unsere Atmung ist sehr schnell und kurz. Wir müssen rasch viel Sauerstoff austauschen. Unser Herzschlag geht hoch. Wir müssen jetzt ganz aktiv wirklich viel Sauerstoff durch den ganzen Körper pumpen. Unser Hirn wird ganz aktiv, aber fokussiert. Also keine Zeit für große Analysen, Theorien, sonstiges Denken. Nein, wir fokussieren. Wir sind ganz klar im Kopf und wir sehen den Feind handeln schnell. Um das geht es nämlich. Solche Dinge wie Verdauung oder Stuhlgang, selbst das Immunsystem sind in diesem Moment gar nicht so wichtig. Weil wenn wir es nicht schaffen, vor diesem wilden Tier davonzulaufen, ist es egal, ob uns diese bakterielle Infektion dann nachher Probleme macht oder nicht. Jetzt ist es wichtig zu flüchten, jetzt ist es wichtig zu kämpfen, was auch immer jetzt notwendig ist. Das Immunsystem aktivieren wir danach. Das heißt, so kannst du dir herleiten, was sind die Funktionen, die ein Sympathikus aktiviert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Flucht oder vielleicht auch der Kampf gut funktioniert hat, alles wieder in Ordnung ist, dann kann das Sympathikus wieder runterreguliert werden und der Parasympathikus kann etwas mehr als Gegenspieler dagegen arbeiten und mehr seinen Platz einnehmen. Das heißt, wir können uns das vorstellen, wie dann der Urzeitmensch, der jetzt da geflüchtet ist, später vorm Lagerfeuer sitzt und gemütlich seine Beute zu sich nimmt, sein Essen zu sich nimmt. Muskeln müssen nicht mehr so durchblutet werden. Die Atmung kann jetzt ruhig und tief sein. Der Herzschlag kann wieder ruhiger werden. Unsere Verdauung darf aktiv werden, weil jetzt ist es Zeit zu essen, jetzt ist es Zeit zu verdauen. Unser Immunsystem ist wieder aktiv. Und genauso ist auch die Zeit des Parasympathikus wirklich die Zeit, wo es um Regeneration im ganzen Körper geht. Wo die Zellen sich wieder regenerieren, wo auch Wachstum passieren kann. Wie sieht das jetzt aus in unserer heutigen Zeit? Das Problem ist, dass wir viel zu oft den Sympathikus aktiviert haben. Wir haben Gefahren im Außen, ob die jetzt real sind oder als solche interpretiert werden von unserem autonomen Nervensystem. Das sei jetzt dahingestellt, die Reaktion ist dieselbe. Das führt also dazu, dass du einen sehr oder sehr viele von uns einen sehr aktiven Sympathikus haben und der Parasympathikus oft sehr schwach ist, um da noch irgendwo dagegen zu arbeiten, um das ganze System wieder in Ausgleich zu bringen. Was passiert jetzt da eigentlich, wenn der Sympathikus aktiviert wird? Was bedeutet das und wie kommuniziert er denn da jetzt mit dem ganzen Körper? Wir haben es gehört, was für Funktionen im Körper er aktiviert, aber wie macht er das eigentlich? Da hast du sicherlich schon mal von den Hormonen Adrenalin, Noradrenalin und auch Cortisol gehört. Und zwar funktioniert das so, dass der Sympathikus über zwei verschiedene Wege mit dem Körper kommuniziert. Es gibt den schnellen Weg, wo der Sympathikus über den Hypothalamus, das ist ein Anteil im Zwischenhirn, unterhalb des Thalamus und überhalb des Hirnstamms, über sympathische Nervenfasern dann schnell eine Information an das Nebennierenmark gibt. Das heißt, die Nebenniere, das ist ein kleines Organ, das so oben auf der Niere oder wie aufsitzt, das ist nicht mit ihr verwachsen, es sitzt nur dort in dem perirenalen Fettgewebe und ist sehr, sehr, sehr wichtig für einige Hormone und wird unterteilt in eine Rinde und ein Mark, das heißt in den Zwischenraum in der Mitte. Und in diesem Nebennierenmark wird dann Adrenalin und Noradrenalin produziert aufgrund dieses raschen Impulses über die sympathischen Nervenfasern. Ein zweiter Weg geht dann über die sogenannte HPA-Achse, das ist die Hypophyse, Hypothalamus und Entschuldigung, Hypothalamus, Hypophyse und dann die Nebennierenrinde. und aus der Nebennierenrinde wird dann Cortisol ausgeschüttet. Nachdem dieser Prozess und dieser Weg über den Blutweg verläuft, dauert das ein bisschen länger und ist dann einfach diese zweite Welle, die ein bisschen nachgeschalten ist in der Reaktion. Spannend, was da jetzt alles abläuft und wie diese einzelnen Hormone dann auf den Körper wirken, haben wir jetzt im Groben schon besprochen. Wenn es dich mehr interessiert und du mehr wissen möchtest, lade ich dich sehr gerne zu meinem kostenfreien Webinar ein, in dem ich auch ein bisschen mehr über Stress erzähle. Die Anmeldung dazu, den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung. Schau gern vorbei, sicher dir einen Platz und dann reden wir noch detaillierter und noch genauer über dieses Thema. Jetzt ist die Frage, wir nennen es das autonome Nervensystem, aber ist dieses Nervensystem wirklich so autonom? Ja, es reagiert auf die Außenwelt, es reagiert auf die Umwelt. Wir müssen schauen, was da im Außen passiert und darauf reagieren. Aber können wir das nicht beeinflussen? So gar nicht? Da muss ich jetzt sagen, doch, so autonom ist es gar nicht. Es gibt verschiedene Zentren im Gehirn, die diese Achse, dieses autonome Nervensystem, vor allem den Sympathikus auch, beeinflussen und dort auf ihn wirken können. Das eine ist zum Beispiel die Amygdala. Wir kennen sie oft als unser Angstzentrum. Sie hat weit mehr Aufgaben, aber das Angstzentrum ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige und prägnante Aufgabe von ihr. Die Amygdala kann jetzt zusätzlich noch das System ankurbeln, was super ist. Weil nicht, dass wir dann irgendwann mitten auf der Flucht auf die Idee kommen, oh, wir schauen uns jetzt dieses wilde Tier genauer an, analysieren es, überlegen, ob es vielleicht doch nicht gefährlich ist. Die Amygdala feuert einfach Angst, Panik und weitermachen. Sympathikus weiter aktivieren, weiter auf der Flucht bleiben, das können wir uns nachher überlegen, weil jetzt ist es wichtig zu überleben. Ein anderer Teil des Gehirns, der auch Einfluss nimmt auf dieses autonome Nervensystem, ist unser Hippocampus. Unser Hippocampus bremst das System, denn er hat Zugriff auf unsere Erfahrungen und die Beurteilungen daraus, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn wir gelernt haben in der Vergangenheit, dass dieses Tier, auch wenn es so wild aussieht, vielleicht gar nicht wild ist und gar nicht böse ist, dann können wir unser System wieder bremsen, wieder beruhigen, da wieder runterkommen und vielleicht dann noch das starke Herzklopfen spüren und so weiter, aber nicht mehr komplett in diese Panik, in diese Angst und in diese Flucht dann verfallen. Zu dem Ganzen werden diese beiden Mitspieler auch noch weiter beeinflusst und ein bisschen gesteuert von den sogenannten Raffekernen. Und die machen so eine Grundeinstellung der Stressempfindlichkeit. Das heißt, sie können noch zusätzlich die Amygdala hemmen, dass die Angst doch nicht so groß sein muss. Und sie stimulieren den Hippocampus, dass es gut ist, wenn er auf seine Erfahrungen zurückgreift, dass es gut ist, dass wir hier diese beruhigende Wirkung einsetzen. Und somit nehmen Erfahrungen und auch unsere Einschätzungen von Stress und von dem Stressor, den wir im Außen haben, sehr, sehr, sehr starken Einfluss auf unser autonomes Nervensystem und damit auf die Reaktion unseres ganzen Körpers. Beeindruckend. Das heißt, wir haben damit eine Erklärung, wie zum Beispiel Coaching auf unseren Körper einen Einfluss haben kann. Wieso wir, wenn wir Coaching machen und unsere Angst aufarbeiten, Stress anders bewerten, neue Strategien in Erfahrung bringen, vielleicht auch die Stressoren neu kennenlernen, von einem anderen Blickwinkel uns das Ganze anschauen, wieso das eigentlich so großen Erfolg hat und so sinnvoll sein kann. Es freut mich also, dass ich dir damit zeigen kann, dass gerade diese Kombination aus Coaching und das Wissen über den Körper so toll uns helfen kann, dass wir hier wirklich optimal einsetzen können. Was kannst du sonst noch selbst machen, um jetzt zum Beispiel deinen Parasympathikus, diesen Gegenspieler, ein bisschen mehr zu stärken? Unser Parasympathikus wird aktiviert, wenn wir zur Ruhe kommen. Das heißt also, wir können das fördern, indem wir beispielsweise ruhige, tiefe Atemzüge machen. All jene, die Breathwork machen oder sich mit dem Atem viel beschäftigen, wissen ganz genau, was das für einen großen Einfluss auf unseren Körper hat. Das ist in dem Fall die Parasympathikusaktivierung. Auch Meditation und Entspannung führen dazu. Genauso auch das Lagerfeuer löst in uns wirklich, in den meisten von uns, so wie eine parasympathische Aktivierung aus, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir entspannen. Und diese Ruhephasen und auch ein guter Schlaf sind eben extrem wichtig, dass der Parasympathikus übernehmen kann, aktiviert werden kann und damit Zeit und Möglichkeit ist zur Regeneration und auch zum Wachstum. Das heißt, dann schau dir deine Themen an, beleuchte deine Stressoren mal von anderer Seite, vielleicht in einem ruhigen Moment. Und gönn dir immer wieder Momente, in denen du zur Ruhe kommst, in denen du deinen Parasympathikus stärkst. In dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und hoffe, dass du ein bisschen Einblick bekommen hast, wie du Einfluss auf dein autonomes Nervensystem nehmen kannst, das nämlich gar nicht so autonom ist. Wenn dir das gefallen hat und du mehr erfahren möchtest, dann aktiviere die Glocke, abonniere den Kanal, lass gerne ein Like da und so wirst du informiert, wenn das nächste Video aufgeschalten wird. Ich freue mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch.